Ich begrüße Sie zum heutigen Vortrag hier im Cabaret Voltaire. Bevor ich unsere Rednerin Manuela Bojacevic vorstelle, möchte ich Kian Esfangisi das Wort geben. Er sagt einige Worte zu den Studierenden.
Okay, ganz kurz. Letztes Mal gab es Schwierigkeiten wegen der Liste. Die liegt vorne auf dem Tisch. Ja, zwei Listen für diejenigen, die unterschreiben müssten. Dann noch eine zweite Sache. Ab jetzt wird es immer eine Woche nach dem Vortrag für die Studierenden den Vortrag als MP3 zum Download geben. Ja, allerdings passwortgeschützt. Deswegen diejenigen, die den Vortrag eine Woche später haben möchten, bitte entweder an Frau Masus wenden oder an mich, quasi über die Seite des Zentrums Geschichte des Wissens direkt. Und dann würde ich per E-Mail Ihnen dann das Passwort geben und dann haben Sie immer den Vortrag direkt zum Bearbeiten. Okay.
Ich freue mich dann sehr, Ihnen eine der profiliertesten Vertreterinnen der aktuellen Migrationsdebatte, nämlich Manuela Bojacevic, vorstellen zu können. Sie hat in Frankfurt Politologie studiert, entwickelte sich dann rasch zu einer disziplinären Grenzgängerin, die sich sozusagen transversal zu den einzelnen Fachrichtungen verhielt. Sie war dann 2007/2008 Lecturer am Department of Sociology in Goldsmiths University of London, anschließend am Soziologischen Institut der Freien Universität Berlin in einem Schwerpunkt zur Migrationsforschung und jetzt, ja, das Radio möchte, dass ich besser ins Mikrofon rede, und jetzt ist sie am Schwerpunkt für Ethnologie an der Humboldt-Universität. Ihre Publikationen drehen sich immer wieder um die Frage, welche Probleme sich den Behörden, Parteien, Verbände, soziale Gruppen, Organisationen unterschiedlichster Art eigentlich vom Hals schaffen wollen, wenn sie die magische Formel Integration verwenden. Darüber hat sie in verschiedenen Publikationen reflektiert. Ich möchte nur drei erwähnen. 2002 hat sie mit Alex Demirovic Konjunkturen des Rassismus herausgegeben. Dann 2007 als Mitglied der Forschungsgruppe Transit Migration, turbulente Ränder, neue Perspektiven auf Migration an den Grenzen Europas. Und letztes Jahr erschien die windige Internationale Rassismus und Kämpfe der Migration. Manuela Bojacevic ist Mitglied der Soundart-Gruppe Ultra Red und sie ist eine und wurde so auch sehr bekannt, Mitbegründerin von Kanak Attack Deutschland. Das ist ein Zusammenschluss von Personen, die das Ziel verfolgt, einer breiteren Öffentlichkeit einen neuen Zugang zu Kanaken zu vermitteln. Das ist vom Hawaiianischen entlehnt und heißt einfach zu Menschen. Also einen neuen Zugang zu Menschen, die Organisation oder der Zusammenschluss versteht sich dezidiert als antirassistisch, als antinationalistisch, lehnt jegliche Form der Identitätspolitik ab, der sich eben an ethnologischen, ethnografischen, an rassischen, an irgendwelchen nationalen Zuschreibungen festmacht. Man könnte sagen, dass die Initiative, als sie 1998 entstand, im Rahmen eben einer Kritik an der Diskussion um die multikulturelle Gesellschaft, die sie selber als latent rassistisch bezeichnete, einen neuen Denkzugang, einen neuen Diskussionsstil einführte. Die Gruppe hat auch sehr stark auf künstlerische Performance geachtet. Sie versuchte auch satirische Stilmittel einzusetzen und der Sache sozusagen einen anderen Zugang auch noch abzugewinnen. Ich möchte zum Schluss noch erwähnen, dass ich gerade einen sehr spannenden Aufsatz gelesen habe auf der Homepage von Translate. Das ist Beyond Culture, The Politics of Translation. Und der Beitrag heißt, Does Contemporary Capitalism Need Racism? Fragezeichen. Wenn man den Aufsatz dann liest, dann sieht man, dass die Autorin die Frage auf eine ganz listige Weise transformiert und dann zu sehr spannenden Schlussergebnissen kommt und ich denke, der Vortrag wird uns heute in eine ähnliche Richtung führen. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind und Sie haben das Wort.
Herzlichen Dank. Ich würde gerne damit anfangen, mich ganz herzlich zu bedanken für diese Einladung. Ich glaube, jedes Institut an jeder Universität könnte sehr, sehr froh sein über ein Kolloquium, das einen so großen öffentlichen Zulauf hat und vor allen Dingen öffentlich zugänglich ist. Und es ist auch etwas, was wir gerade am Institut für Europäische Ethnologie an der Humboldt auch versuchen. Und das erwähne ich deshalb, weil es gleich direkt zu meinem Vortrag führt. Was ich davor erzählen möchte, hat auch etwas damit zu tun, was wir an diesem Institut gerade machen. Das Institut ist aufgeteilt unter anderem auch in Labore und zwei davon heißen, eins heißt Labor Migration und das andere Europa Europäisierung. Das erste Labor Migration hat sich konstituiert vor ein paar Monaten und das ist, erzähle ich Ihnen deshalb, weil es den Hintergrund bildet für die Überlegungen, die ich heute zur Diskussion stellen möchte, weil das aus einer Situation begonnen hat, sehr unglücklich zu sein mit der existierenden Migrationsforschung. Sozusagen sowohl mit der, die gemacht wird, als auch mit der eigenen und wie sie rezipiert wird. Es hat sehr viel damit zu tun, dass Migration in häufig als ein Phänomen gesehen wird, was am Rande der Gesellschaft stattfindet oder einen bestimmten Raum oder eine bestimmte Zeit innerhalb dieser Gesellschaft einnimmt, die aber gesondert ist und die sich um eine Gruppe dreht, nämlich die Migranten, die definiert werden und über die in dieser Forschung geredet wird, über die geforscht wird. Das ist natürlich ein Problem, wenn man weiß, rassismustheoretisch informiert, dass eine bestimmte Isolation, eine Definition von Gruppen häufig auch zu ihrer Ausgrenzung führen kann, nicht unbedingt führen muss, aber eben zu einer Ausgrenzung führen kann. Darüber spreche ich auch später noch ein bisschen. Aber es hat eben auch damit zu tun, dass man das Gefühl hat, das ist insgesamt nicht richtig, sondern man müsste ja vielmehr zur Migration einen Zugang wählen, der zeigt, dass Migration für alle Bereiche der Gesellschaft konstitutiv ist. Dass wir in Einwanderungsgesellschaften leben, was zunächst sich banal anhört, aber auch bedeutet als Konsequenz für eine Migrationsforschung, dass man nicht Migration irgendwo an einem bestimmten Punkt lokalisierbar beforschen kann, sondern dass man die Gesellschaft beforschen muss und gucken muss, wie Migration dort funktioniert, wie Migration Auswirkungen auf Gesellschaft in der Gesellschaft hat. Das heißt, man müsste Gesellschaft, um mit einem englischen Begriff zu arbeiten, in terms of migration, also in Begriffen der Migration denken. Das ist natürlich eine große Herausforderung und etwas, was bisher so nicht geleistet wurde und wir würden das gerne tun. Eine andere verlockende Weise wäre zu sagen, wir entmigrantisieren einfach alles. Wir verweigern uns in Zukunft überhaupt über Migranten zu reden, sie zu beforschen, weil wir verweigern, sie als eine spezifische Gruppe wahrzunehmen. Das hat aber wiederum umgekehrt das Problem, dass es natürlich tatsächlich aufgrund bestimmter struktureller Merkmale eine besondere Situation für Migrantinnen und Migranten in dieser Gesellschaft und in unseren westlichen Gesellschaften gibt, die natürlich dann zu dethematisieren nicht besonders von Vorteil wäre. Also wir haben im Grunde versucht, die Situation zu polarisieren, um an die jeweiligen Grenzen dieser Position zu kommen, um zu verstehen, welches Wissen in Zukunft auf welche Weise über Migration erforscht werden müsste, damit wir etwas über diese Gesellschaft erfahren. Und zwar grundsätzlich aus der Perspektive, und ich hoffe, dass wir uns da im weiten Sinne hier im Raum einig sind. Wenn nicht, können wir gerne auch darüber nachher noch diskutieren. Und zwar im Sinne dessen, dass Migration grundsätzlich kein Problem ist, aber die Bedingungen, unter denen Migration stattfindet, ein Problem sind. Auch da gibt es eine gewisse Ausnahme, aber auch darüber hoffe ich noch sprechen zu können. Der andere Aspekt und warum ich das Labor Europa Europäisierung genannt habe, hat damit zu tun, dass wir gerade ebenso wie Sie hier ein Institutskolloquium organisiert haben, das öffentlich ist und von dem wir uns auch wünschen würden, dass es einen großen Zulauf kriegt, weil wir nämlich etwas tun, was auch an die Grenzen Europas geht und zu sagen, Europa kann man nur verstehen, wenn man Europa unter postkolonialen Bedingungen versteht. Und insofern war zumindest in der europäischen Ethnologie lange Zeit ein kritischer Versuch bestand lange Zeit in der europäischen Ethnologie darin zu sagen, wir müssen uns auf Europa zuwenden und Europa zu unserem Forschungsfeld machen. sozusagen kontraintuitiv zu dem, was bisher geschehen war, nämlich, dass man aus Europa die Welt beforscht, sondern Europa zum Forschungsfeld zu machen, beginnen wir jetzt eher eine Perspektive zu eröffnen, in der wir Europa als Teil sozusagen einer globalen Welt versuchen zu verstehen, in der die postkolonialen Bedingungen zentral sind. Auf diese beiden Aspekte, die sozusagen die Ausgangssituation, die Problemstellung darstellen, möchte ich jetzt mit meinem Beitrag eingehen. Und das sind beides eben Ausgangssituationen, die zunächst vorläufige sind, aber die mich dazu bringen zu sagen, um diese beiden Aspekte vielleicht zu gewährleisten, um diese Wege zunächst zu beschreiten und zu gucken, wie weit sie uns führen, schlage ich vor, die Perspektive der Migration einzunehmen. Und das hat sehr viel damit zu tun, ich wiederhole das sozusagen jetzt ein bisschen, aber ein bisschen systematischer, dass wir davon ausgehen oder ich davon ausgehe, was sehr viele Historiker schon lange wissen, aber was in der allgemeinen Politik und häufig aber auch in der Wissenschaft eben ignoriert wird, dass Migration konstitutiv für die Gesellschaftsform ist, in der wir leben, nämlich die kapitalistische. Migration ist also keine Ausnahme, sie hat immer stattgefunden und man kann sicher davon ausgehen, sie wird immer stattfinden. Da allerdings zu einem bestimmten historischen Zeitpunkt diese Gesellschaften sich in Form von Nationalstaaten verfasst haben, ein Prozess, der im Moment zumindest sich transformiert, ist die Regulation von Migrationsbewegungen also historisch nicht immer gegeben gewesen, also eher beschränkt sich auf ein paar Dekaden der Vergangenheit, aber mit einer Vorstellung eng verbunden, das durch nationale Souveränität definierte Grenzen verbunden ist und produziert eben genau diese Idee, dass Migration eine Ausnahme ist. Das aber genau führt wiederum zu einer Herausforderung, denn Migration, so konstitutiv sie für den Kapitalismus auch sein mag, stellt gleichzeitig umgekehrt im Grunde eine Achillesferse dar, der eben nationalstaatlichen Verfasstheit, aber auch der kapitalistischen Vergesellschaftung selbst. Im Prozess der Europäisierung gerät die Konstruktion dieser nationalstaatlichen Verfasstheit zumindest in eine gewisse Krise und wird zugleich neu definiert. Ich komme darauf zurück. Ich will damit nicht suggerieren, dass der Nationalstaat per se jetzt in einer Krise ist und dass die Migrationsgesetzgebung oder die Vorstellung, dass damit sich etwas poröser werden wird, das möchte ich gar nicht suggerieren. Aber es verändert sich im Grunde die Funktion der Grenzen in unserer Gesellschaft. Migration, das möchte ich nochmal vorausschicken, ist per se ein sehr heterogenes Phänomen. Sie tritt niemals in gleicher Weise aus. Sie geht auf zahlreiche Gründe, Motive und Motivationen zurück, läuft selten nur in eine Richtung, weshalb auch zunehmend eben von Migration gesprochen wird und nicht von Immigration und Emigration, weil es eben in verschiedene Wege gehen kann, weil Leute von A nach B und dann weiter nach C migrieren, manchmal von A nach B und dann zurück nach A und so weiter. Aber dass es eben nicht mehr so ein One-Way-Street ist, wie das lange in der Migrationsforschung angenommen wurde, aber inzwischen durch die Transnationalismusforschung, glaube ich, relativ etabliert ist, dass diese Form der Migration eben ihre historische Zeit hatte. Und was, glaube ich, sehr wichtig zu verstehen ist, Migration ist meistens in fast allen Fällen nicht das Projekt von einzelnen Personen, von Individuen, wie es bestimmte ökonomische Migrationstheorien versuchen darzustellen, sondern eher das Resultat von transnationalen Netzwerken, die auf globalen Bewegungen beruhen. Das heißt, der Grund, warum sehr viele Leute aus einem Land A in ein Land B migrieren, hat oft damit zu tun, dass bereits in diesem Land B bestimmte Netzwerke existieren, die es möglich machen, A, die Reise zu organisieren, B, den Aufenthalt und den Anfang des Aufenthalts so zu gestalten, dass man vielleicht am Anfang eine Wohnung findet, die Kinder zur Schule bringen kann und vielleicht auch Arbeit findet. Und das funktioniert eben nur auf der Grundlage von von Kommunikation, von Information, eben von solchen Netzwerken, die in der Migration entstehen. Jetzt mag das für einige, die sich mit dem Thema der Migration auskennen, relativ banal sein. Für viele Historiker ist es auch relativ banal. Allerdings steht es doch den Hirngespinsten gegenüber, denke ich, die über Migration häufig existieren, weil Migration zwar ein Feld sozialer und politischer Konflikte eröffnet, allerdings wird der sich ergebende soziale Antagonismus, anstatt als Herausforderung zu gelten, sich neue Formen des Zusammenlebens auszudenken, doch im Allgemeinen den Migrantinnen zur Last gelegt. Wie bei einem Vexierbild ergibt sich immer nur der Blick auf Migrantinnen, die mal als Schurken, mal als Opfer heraustreten. Dieses Bild, das über zahllose Figuren historisch verfügt und sich historisch auch als höchst resident erweist, muss immer wieder, denke ich, die Grundlage entzogen werden. Als ich heute nach Zürich eingereist bin, war eines der ersten Plakate, tut mir leid, es war wirklich das erste Plakat, das ich gesehen habe. Das hieß Ivan S., Vergewaltiger, morgen Schweizer, nein. Und alles, was man dazu sagen kann, ist, glaube ich, relativ evident. Das, was mich daran am meisten manchmal verwundert, ist, dass ich mich frage, was diese Leute eigentlich glauben, wie in dieser Gesellschaft zusammengelebt werden soll. Und ob sie wirklich, wirklich der Meinung sind, dass diese Art von Konflikt, diese Art von Angriff produktiv dafür ist, für eine Situation, die ihnen doch genauso klar sein muss wie für alle anderen, dass es eine Migrationsgesellschaft ist. Also, wie ich denke, vielleicht zu freundlich, sicherlich nicht naiv, das müssen Sie mir nicht unterstellen, denke ich doch, dass man zunehmend, und das hat auch sehr viel mit der Perspektive zu tun, die ich jetzt einnehmen werde, zunehmend immer wieder und immer weiter darüber nachdenken muss und auch andere Leute dazu zwingen muss, zu sagen, wenn wir über Migration nachdenken, dann denken wir nicht über die Migranten nach, sondern wir denken darüber nach, wie wir in einer Migrationsgesellschaft leben. Das bedeutet, dass Migration Effekte hat für alle, die in einer Gesellschaft leben, in der es Migration gibt. Wenn sich die Staatsbürgerrechte ändern, wenn sich die Rechte für Migranten ändern, ändert sich auch die Rechtssituation für all diejenigen, die bereits die Staatsbürgerschaft des jeweiligen Landes haben. Weil es etwas an einem allgemeinen Rechtssystem ändert und auch an der Vorstellung davon, was eben gleiche Rechte in einer Gesellschaft sind. Also man verliert sozusagen immer etwas an Demokratie und das bedeutet, dass man immer etwas an Demokratie für alle verliert. Unter diesen sehr knappen genannten Voraussetzungen von der Perspektive der Migration zu sprechen, bedeutet eben, genau dieser Herausforderung zu stellen, Migration als konstitutiv für unsere Gesellschaft zu verstehen und ist zunehmend also als Querschnittsthema zu etablieren, zu versuchen, denke ich. Ich möchte jetzt ganz kurz auf einen weiteren Aspekt des Titels meines Beitrags eingehen, nämlich die Fragen der postkolonialen Bedingungen, von denen ich glaube, unter denen wir leben und die eine von vielen Bedingungen sind, unter denen Migration heute stattfindet. Um das zu entwickeln, rede ich etwas über etwas, was von dem viele glauben, sehr viel zu verstehen, weil es in aller Munde ist und versuche dem eine gewisse andere Note zu geben. Ich möchte nämlich kurz etwas über Globalisierung sagen. Ich denke, dass wir am Anfang des 21. Jahrhunderts eine Entwicklung erleben, die sowohl populär als auch wissenschaftlich als Globalisierung bezeichnet wird. Aber was verstehen wir eigentlich darunter? Das Jahr 1989 liegt hinter uns und damit die ideologische Konfrontation, die für Jahrzehnte die Welt unter Kontrolle hatte. Die Begrenztheiten des Kalten Krieges sind vorbei und damit eine Konstellation, die viele Elemente des Lebens der Menschen diktiert hatte. Darüber hinaus, und das halte ich für den zweiten entscheidenden Aspekt, der uns heute dazu bringt, von Globalisierung zu sprechen, hat sich die postkoloniale Agenda in die globale politische Agenda eingeschrieben. alle die Aspekte, die postkoloniale Realitäten mit sich gebracht haben, nämlich Migration, Spaltung von Staaten, Grenzen, Rassismus, Unterentwicklung als Teil von Entwicklung, die Unterscheidung in Zentrum und Peripherie und die Entwicklung und Intensivierung des Weltmarktes konstituieren die globale Politik heute und damit die Bedingungen in Europa. Das bedeutet, dass die gegenwärtige Situation geprägt ist von einem Aufeinandertreffen, und zwar im Sinne sowohl einer Begegnung als auch eines Zusammenstoßes. Also im Sinne eines Treffens von bestimmten Dingen, die sich sozusagen begegnen und gleichzeitig die Konflikte, die darin bestehen. Man könnte hier auch metaphorisch den Begriff der Teilung nehmen, der ja auch beides tut, nämlich darüber nachzudenken, wie man etwas zusammen teilt und im Sinne der Spaltung. Also etwa die Spaltung in Arm und Reich oder des Teilens einer bestimmten Situation. Die Merkmale dieses Zeitalters der Begegnung verbinden sich mit der Vielfalt und Neuheit mancher Charakteristika und einem insgesamt gemischten Profil von zugleich neuen und bestehenden oder andauernden. Aufgrund dessen kommt es auch immer wieder zu Debatten darüber, in denen es darum geht einzuschätzen, inwieweit es sich eigentlich tatsächlich um einen Prozess historisch neuer Qualität handelt. Ich denke aber, dass es Sinn macht, wenn wir über Globalisierung genau in dieser Hinsicht nachdenken, nämlich zu sagen, eines der zentralen Elemente ist, dass es zu einer postkolonialen Entwicklung für die gesamte Welt kommt, dass wir tatsächlich dann von einer neuen Qualität, die zumindest eine Reihe von Dekaden alt ist, aber doch von einer neuen Qualität sprechen können. Ich denke auch, dass alle diese Veränderungen durch eine Reihe von politischen Maßnahmen erst möglich geworden sind, zu denen wirtschaftspolitische Förderfaktoren gehörten, die Liberalisierung von Kapitalsverkehrskontrollen, die steigende Ungleichheit und der Ausbau und Abbau von Sozialstandards, die wir in Europa heute überall verfolgen können. Alles sehr hoch umstrittene politische Prozesse. Dieses Ganze berührt außerdem einen anderen Bereich, die Auswirkungen auf die Handlungsfähigkeit von Nationalstaaten mit einer erheblichen Auswirkung auf die Fragen von nationalstaatlicher Souveränität und damit von Grenzen, von Bevölkerung und von Migrationsbewegungen. Alle diese Merkmale zeigen auch, dass das Aufeinandertreffen und die Begegnung, die mit der postkolonialen Agenda verbunden ist, durch diese Veränderung auf mehreren Ebenen institutioneller Macht angesiedelt werden kann. Und zwar auf der Ebene eines der Staaten, der Regierung, der Gesetzgebung, von Bildungs- und kulturellen Institutionen, der Familie, von Community-Strukturen, dem Management von Ressourcen und Grenzen als Instrumente der Identitätsformierung und mehr als das auf der Ebene der Formen der Arbeit und der Ausbeutung. Stärker als je zuvor werden soziale Institutionen Orte des Aufeinandertreffens aufgrund eines bisher unübertroffenen Anteils dieser Institutionen an unserem Leben. Mit der Globalisierung sind die Grundlagen für Konflikte erneuert. Wir müssen auch sehen, dass sie auf einem extrem weiten und verschiedenartigen Front und Größenordnung in Mikroformen ausgetragen werden und darauf warten, untersucht zu werden. Die Antworten auf die zahlreichen damit verbundenen Fragen liegen genau um diese Realitäten herum, dieses globalen Aufeinandertreffens. Und ich glaube, dass dafür deswegen die Migration und die Forschung zur Migration und das Verstehen von Migration in diesen Dimensionen so verlockend ist. In dieser Situation lässt sich die Frage stellen, von der ich denke, dass sie dieses Kolloquium mit motiviert hat, nämlich in welcher Weise können wir die zahlreichen Formen ausmachen, in denen Menschen die Welt bewohnen und diesem Sinn geben. Was spricht eigentlich dafür, die heutige Situation in Europa mit dem Begriff des Kolonialismus zu belegen, wenn auch zeitlich versetzt, indiziert durch das Präfix Post? Ich möchte hier, wie im Titel bereits angedeutet, vor allem auf einen Aspekt in diesem Zusammenhang eingehen, nämlich auf das Verhältnis von Migration, Ausgrenzung und Rassismus. Ich denke, es ist weitaus nötiger, es ist weniger nötig, an dieser Stelle die Kolonialgeschichte aufzurufen, um noch einmal nachzuvollziehen, wie es in Bezug auf den Rassismus zur Erfindung der weißen Rasse gekommen ist. Aber ich möchte in Erinnerung rufen, woran uns Sandro Mezzadra und Federico Rajola in einem Aufsatz erinnern. Sie gehen zum einen darauf ein, dass nämlich entscheidend dafür sowohl eine räumliche Unterteilung in Metropole und Kolonie war, für die der Begriff der Segregation zentral ist, als auch eine zeitliche Unterteilung, die diese verstärkt. Die zeitliche erlaubt es, die lange Präsenz nicht-europäischer Migranten in den Metropolen Europas zu verdrängen und ihre Inferiorität zu besiegeln. Es handelt sich dabei um jene Erzählung von europäischen Standards und Werten, die die anderen nur anstreben können, nämlich in einer nachholenden Entwicklung, die sie aber in einer Logik gesellschaftlichen Fortschritts und Entwicklung nur nachvollziehen können. Die Nicht-Europäer sind in dieser Konstruktion also jedenfalls weit weg und noch nicht angekommen. Zum anderen erinnern Sie uns an die weitere Bedeutung, die man dem Begriff Post in Postkolonialismus beimessen kann. Wir befinden uns demnach in einer Zeit, in der die koloniale Erfahrung der Vergangenheit übergeben wurde und zugleich gerade aufgrund den Bedingungen und Modalitäten, in denen dieser Überwindung geschehen ist, sich im Mittelpunkt unserer gegenwärtigen Vergesellschaftung befindet. Diese Überwindung ist nur möglich geworden durch die Kämpfe des Antikolonialismus und den Prozess der Dekolonisierung, der Europa, jedenfalls dort, wo das in Europa zur Kenntnis genommen wird, deutlich macht, dass ihre Subjekte keineswegs bereit sind, an den Rändern zu verharren oder einen geschichtlichen Prozess nachzuvollziehen. Der Begriff der Globalisierung, der heute in aller Munde ist, gibt zu verstehen, dass es einer Unmöglichkeit gleichkommt, die alte raumzeitliche Segregation als allgemeines Merkmal von Herrschafts- und Ausbeutungsverhältnissen zu konservieren oder zu restituieren. Die eine Welt, von der wir sprechen, wenn wir über Globalisierung nachdenken und über die wir nachdenken müssen, wenn wir über die Gesellschaften nachdenken, in denen wir hier leben, diese eine Welt ist in genau diesen Kämpfen und Bewegungen geboren worden. Ich denke, das ist auch das Vermächtnis, das wir heute antreten. Sowohl die Last der Herrschaft als auch das Potenzial der Auflehnung und der Insubordination kennzeichnen unsere Erfahrung. Diese Ambivalenz liefert uns den materiellen Hintergrund, der uns heute erlaubt, überhaupt die Einheit der Welt zu denken und überliefert uns die Herausforderung, hier und da kosmopolitische Projekte zu entwickeln und auch zu leben. Von postkolonialen Bedingungen zu sprechen bedeutet, genau auf diese Hartnäckigkeit zu setzen, auf die untergründige Arbeit dieser Geschichte im Gefüge unserer heutigen globalisierten Welt. Die neuen Formen sozialer Bewegungen, die unter dem Firmament der kritischen Globalisierungsbewegung laufen, werden bis heute von diesem Gedanken getragen und versuchen, sich jenseits der historischen Niederlage ebenso wie den Regimen, die daraus entstanden sind, zu verorten. Migrantische Bewegungen bekräftigen, denke ich, die ambivalenten Signale, auf die ich noch einmal zu sprechen kommen möchte und weshalb ich vorschlage, für diesen Moment, also für jetzt, von der Perspektive der Migration auszugehen. Mithilfe des Begriffs des Postkolonialismus lassen sich jene Geschichten in Erinnerung rufen, die Globalisierung also möglich gemacht haben. Neue transnationale, soziale, sich überlagernde, laterale Räume, davon spricht die Ethnologin Aiwa Ong, entstehen, eindeutige Zugehörigkeiten stehen zunehmend in Frage und lösen sich auf. Dies ist eine neue Version eines alten Themas, die Freisetzung von Arbeitskraft, von der Marx im Kapital zur sogenannten ursprünglichen Akkumulation im ersten Band des Kapitals spricht und wie er in den Grundrissen feststellt. Ich zitiere: Die Tendenz, den Weltmarkt zu schaffen, ist unmittelbar im Begriff des Kapitals selbst gegeben. Jede Grenze erscheint als zu überwindende Schranke. So wie einst der Sklavenhandel, die kolonialen Kriege, der Abschluss von betrügerischen Verträgen und Transfers, die Einschließung und die konsequente Freisetzung von Arbeitskräften für Marx die Bedingungen darstellten, von der sogenannten ursprünglichen Akkumulation zu sprechen, sind es heute die Erschaffung von Sonderwirtschaftsräumen, das gnadenlose Missmanagement, das durch die sogenannte Finanzkrise sichtbar wurde, der Abbau von bisher üblichen Verwendungen von Wasser, Land, Wald und Nahrungsmitteln, sowie die massive Freisetzung von Arbeitskräften, globale Migrationsbewegungen genannt, die uns Hinweise darauf geben, dass wir es gegenwärtig erneut mit einer Phase der sogenannten ursprünglichen Akkumulation zu tun haben. Einer neuen, könnte man sagen, aktuellen Phase der Globalisierung. Das heißt, wenn wir Globalisierung anfangen, in solchen Phasen zu denken, dann glaube ich, sind wir im Moment, und das ist jetzt mal ein Versuch, das so zu denken, in einer Situation, in der sich die ursprüngliche Akkumulation erneut entwickelt. Alle Elemente, die wir für den Prozess sprechen, sind entscheidend und finden sich durchaus auch in der gegenwärtigen Diskussion um Globalisierung, wenn auch in Teilen in einem anderen Gewand und mit einem anderen Vokabular. Ich habe so ein paar Punkte zusammengetragen und stelle die jetzt mal vor. Einerseits die Trennung der Arbeitenden von den Produktionsmitteln durch verschiedene Formen der Vertreibung der Bevölkerung und durch Zwangsmigration. Zweitens die außerökonomischen, gewalttätigen oder auf andere Art erzwungenen Wege und Mittel, um diese Trennung zu erwirken. Dann die Produktion einer kritischen Masse, die durch diesen Prozess zu Kapital wird. Marx nannte sie die wahre Arbeitskraft. Die Produktion kolonialer und imperialer Beziehungen durch die Dynamiken gewalttätiger Ausbeutung, auch innerhalb nationaler Territorien, auch als interner Kolonialismus bezeichnet. Und natürlich durch Krieg. Die Etablierung von Produktionsformen, in der Gesetze, die die Arbeit regulieren könnten, als überflüssig betrachtet werden, Stichwort Deregulierung. Und schließlich die Entstehung des Arbeiten als freien Agenten seiner selbst. Die Diskussion um die digitale Bohème ist eine Seite davon. Die andere Seite davon sind die häufig undokumentierten und unorganisierten Arbeitskräfte, die in Europa ihre Arbeitskraft verkaufen. Frei sind sie im doppelten Sinne, um nochmal an Marx zu erinnern, frei von Produktionsmitteln und Eigentum und frei, alle Arbeitsbedingungen zu akzeptieren, die ihr oder ihm angeboten werden. Damit bin ich auch am Anfang des Vortrags, hatte ich das bereits erwähnt, schon bei dem Punkt, wo ich sage, Migration ist nicht das Problem, sondern nur die Bedingungen der Migration. Natürlich gehört das zu den Bedingungen der Migration, aber es ist auch die Voraussetzung, dass Leute migrieren. Ich glaube, viele Jahre ist darüber nachgedacht worden, wie man, wie ich finde, ein bisschen sozusagen politisch, strategisch, vielleicht nicht ganz praktisch davon aus, da gefordert hatte, offene Grenzen. Und ich glaube, dass unter Umständen es natürlich auch sehr sinnvoll sein kann, zu sagen, dass man fordert, dass Leute nicht migrieren müssen. Aber beides spricht für die Bedingungen, unter denen Migration stattfindet. Migrationsbewegungen, um auf diesen Punkt zu kommen, sind genau die Folge dieser Prozesse der Globalisierung. Und deswegen so zentral. Laut der UNO ist die Zahl der internationalen Migranten im Jahr 2005 auf über 195 Millionen geschätzt worden. Und 2008 hat sich diese Zahl der Schätzung auf knapp 214 Millionen gesteigert. Also wir reden von einer enormen Freisetzung von Arbeitskräften. Wir reden von einer enormen Migrationsbewegung. Ein Drittel davon betrifft dabei Europa. Also Migration nach Europa, zum Teil aber auch innerhalb Europas. Die Abschottung des Westens gegenüber Migrationsbewegungen, die Unterscheidung im Rechtsstatus nach jeweiligen Staatsbürgern und die Behandlung von Nichtbürgern kann mit einigem Recht, denke ich, als postkoloniale Rückkehr zu einer Logik der Beherrschung des Raums bezeichnet werden. Aus diesem Grund, weil diese Abschottung der Grenzen auch ein Symbol nach innen hat, das Symbol, das in diesem Plakat relativ deutlich wird, nämlich der Ausgrenzung, möchte ich jetzt darüber nachdenken, was diese Situation für Auswirkungen hat, wenn wir darüber nachdenken, worüber lange Jahre komischerweise sehr wenig nachgedacht wurde und wo die Diskussion auch ein bisschen stagniert, aber ich denke jetzt neue Fahrt aufnimmt, nämlich die Frage nach der Ausgrenzung, danach, wie wir eigentlich heute Rassismus verstehen müssen. Also die Formen der Ausgrenzung, die häufig im Fall der Migration stattfinden. Für das heutige Europa sind Migration und Rassismus in sehr unterschiedlicher Ausprägung je nach Land konstitutiv geworden. Ich möchte den Zusammenhang aber hier nicht kurzschlüssig behaupten, also zwischen Migration und Rassismus, wie das sehr oft geschieht. Die Präsenz der Migrantinnen und Migranten, ihre Lebensgewohnheiten, ihre Zahl oder auch ihr äußeres Erscheinungsbild werden häufig genug in ein kausales Verhältnis gerückt. Also weil sie so sind oder weil sie da sind oder weil sie so viele sind, gibt es Rassismus. Das ist ein sehr häufiges Argument. Das mit der Zahl ist besonders interessant, weil Migranten sehr selten in der richtigen Zahl auftreten können. In den 90er Jahren war das besonders interessant. Ich kann das mal ganz kurz als Beispiel nennen. da gab es eine Diskussion über rassistische Gewalt in West- und Ostdeutschland, also nach der Teilung. Das Argument war immer so, also es gab so eine Art Zahlenarithmetik hinsichtlich der lebenden Migranten und Migranten, dass in Ostdeutschland der Prozentsatz der migrantischen Bevölkerung so klein sei, dass ein Kennenlernen und darüber Vorurteile abbauen seitens der Deutschen unmöglich sei, was schließlich und vermeintlich zu rassistisch motivierten Gewalttaten führen sollte. Umgekehrt ist seit Anfang der 80er Jahre, aber auch noch bis heute, in Westdeutschland behauptet worden, dass ein zu viel an Migrantinnen und Migranten etwa in einem Stadtviertel die sogenannte Toleranzschwelle für Deutsche überschreite. Also weder die Präsenz von Migrantinnen haben den Rassismus ausgelöst, würde ich sagen, noch stellt er die zwingende Konsequenz ihrer Zuwanderung dar. Migranten treten auf jeden Fall in dieser ganzen Diskussion als Erklärung niemals in dieser richtigen Zahl auf. Etienne Balibar hat zu Recht angemerkt, dass gerade durch die zahlreichen Verwendungen, und jetzt sind wir in einer Situation, in der wir, glaube ich, uns heute befinden, die Denunziation und Kritiken des Rassismus, die es gegeben hat und die zum Teil eben auch erfolgreich waren, dass aufgrund der aktuellen Transformation gesellschaftlicher Verhältnisse, in denen Rassismus sich zu Praktiken und Diskursen entwickelt und in andere Formationen übergeht, der Begriff, also Rassismus, inzwischen so mehrdeutig geworden ist, dass sein Ursprung, seine Einheit, die Fähigkeit, darunter verschiedene Phänomene und Erscheinungsformen zusammenzufassen, in Frage steht. Und das macht die Sache natürlich sehr kompliziert, denn wie organisieren wir, wie kann Wissen über Rassismus eigentlich produziert werden, wenn diese Kriterien uns verloren gehen? Mit einer solchen Herangehensweise stehen wir vor einem erkenntnistheoretischen Paradox. Wir setzen den Rassismus nicht voraus, müssen aber gleichzeitig konstatieren, dass es ihn immer gegeben hat. Wenn wir darum unseren Fokus auf ein spezifisches Verständnis der Konstitution von Rassismus richten, die Gründe analysieren, warum Rassismus so resistent gegenüber Kritik und Widerstand ist, dann verschwimmen häufig die Argumente in einen Bereich, in dem nicht länger klar ist, ob wir noch über Rassismus theoretisieren oder ihn noch thematisieren. Dann reden wir häufig auch über etwas anderes. Das hat, glaube ich, sehr viel damit zu tun, dass emanzipatorische Sprache heute von links nach rechts und zurückwandert und Verwendung in der Regierung von Bevölkerung in den Strategien des neoliberalen Rollout finden. Neue globale Verhältnisse von Herrschaft, Regulation und Gewalt verstricken das ganz Große und das Kleine, das sehr Nahe und das Ferne, stratifizieren sie neu in Governance-Strukturen und münden zugleich in unvorhergesehenen Verbindungen und Zusammensetzungen. Insofern hat auch die aktuelle Unsicherheit in der Bestimmung von Rassismus, auch Feminismus und quertheoretischen Positionen, historisch mit jenen Bewegungen zu tun, die sich gegen ihre Ausschließung gewendet haben und für ihre Rechte bzw. Repräsentation eingestanden sind. An zahlreichen Beispielen lässt sich zugleich zeigen, dass die Sprache der Rechte, die in den Bewegungen der Schwarzen, der Frauen, der Migranten sowie der Queer-Bewegung entwickelt wurde, inzwischen in einen chauvinistischen rechten Diskurs eingetreten sind und zur Abschottung der Grenzen verwendet werden. Diese Sprache hat sich inzwischen in militärisch-imperialen und Antimigrationsprojekten voll entfaltet. So handelte die legitimatorische Rede für den Beginn des Irakkriegs davon, fehlende Demokratie in den Irak zu bringen. Für die Afghanistan-Einsätze unter anderem, dass dort Frauenrechte zu etablieren seien. Antirassistische Diskurse finden außerdem Eingang in Politiken der Migrationskontrolle, so zum Beispiel in Kampagnen der International Organization for Migration, die zum Beispiel Videospots zeigt in afrikanischen Ländern, in denen gezeigt wird, wie rassistisch es in Europa ist und weshalb die Leute nicht nach Europa migrieren sollten. Argumente gegen Einwanderung nach Europa werden mit der Behauptung der Toleranz kultureller Differenz geschmückt und auch die Arbeiten einiger Feministinnen sind ein Beispiel dafür, was ich meine, so zum Beispiel die von Alice Schwarzer. Wenn ich diese Beispiele noch einmal auf den Rassismus eng führe, lässt sich sagen, dass die Inflation des Begriffs und damit der Verlust einer analytischen Schärfe mit dem Einfluss der Kritik des Rassismus zu tun hat. Also ich mache hier ein relativ kompliziertes Argument. Ich versuche zu sagen, der Rassismus oder die Kritik am Rassismus war in gewisser Weise erfolgreich, ist auf eine bestimmte Weise in einen anderen Diskurs übergegangen und deswegen haben wir jetzt Probleme, noch sagen zu können, was er ist. Und es gibt eine enorme Arbeit, die da geleistet werden kann. Damit bestreite ich weder, dass es ihn gibt, noch dass er zu beschreiben wäre. Ich glaube nur, dass wir in einer Situation sind, in der wir uns neu bemühen müssen. Das hat sehr viel damit zu tun, dass die kritische Rassismustheorie vom Rassismus sprach, wenn andere zum Beispiel von Fremdenfeindlichkeit oder Ausländerfeindlichkeit gesprochen haben und weiterhin Ethnizität oder Rasse, wenn nicht als gegebene empirische, so doch als analytische Kategorien verwendeten. Dieser Ansatz zielte auf ein Verständnis, also der kritische Ansatz, von Ethnizität und Rasse als soziale Konstruktion, auf ein Verständnis dafür also, warum eigentlich ein Glaube an die Existenz von Ethnizität und Rasse fortbesteht und warum Menschen ihr Leben und ihre Beziehungen danach organisieren. Das bedeutet aber auch, dass Ethnizität und Rasse weiterhin als Signifikanten fungieren, wenn auch in invertierter Form, und dass dies zu gewissen Ermessensspielräumen in der Interpretation von Rassismus führt. Während es zu Zeiten eines biologisch argumentierenden Rassismus noch so schien, als könnten damit verschiedene Rassismen, entweder der Antisemitismus oder der koloniale Rassismus, theoretisch vereint werden, als unterlegen sie einem hierarchischen und räumlich organisierten Muster von unterschiedlichen Kulturen, einer linear bestimmten Vorstellung von Fortschritt, einer Bevorzugung von Reinheit gegenüber Hybridität, ist das mit dem differenziellen oder Neorassismus, der kulturalistisch argumentiert, komplizierter geworden. Gerade weil die praktischen Formen des Widerstands gegen Rassismus an Stärke gewonnen haben und die Arbeit an unterschiedlichen Erinnerungen, an unterschiedlichen Geschichten des Rassismus die Unterschiede zwischen verschiedenen Politiken und Erfahrungen des Rassismus haben hervortreten lassen, gerade in diesem historischen Moment bekommen die Kontroversen darüber, ob eine Form des Rassismus die anderen in der Vergangenheit und Gegenwart abgewechselt hat oder in der Zukunft abwechseln wird, an Schärfe. Damit tritt die Frage nach der Essenz des Rassismus in den Vordergrund. Warum nennen wir Rassismus überhaupt Rassismus? Und zweitens führt es dazu, wenn wir allgemeinere analytische Kategorien einführen, wie das mit dem Titel dieser Reihe hier möglich wäre, nämlich zum Beispiel mit der Kategorie der Ausgrenzung, dass wir dann wesentliche Wechselbeziehungen mit anderen Phänomenen etablieren können, nämlich Sexismus, Nationalismus, soziale Formen der Ausschließung. Rassismus wird dann eine häufig extreme Form, ein Resultat dieses Prozesses und dieser Umstände, aber wir geraten in beiden Fällen an die Grenzen des Begriffs und damit an die Grenze seiner Erklärungsschärfe. Gleichzeitig ist klar, dass Rassismus weiterhin gelingt, ein Wissen über unsere Gesellschaft auf eine Weise zu produzieren, dass wir uns, oder wenn wir kritisch sind, eben nicht, die Gesellschaft auf diese Weise erklären können. Eines der banalen Beispiele, die ich versuche immer zu geben, ist, dass im rechtsextremen Diskurs, aber nicht nur dort, immer gesagt wird, zum Beispiel, die Migranten nehmen die Arbeitsplätze weg oder nehmen die Wohnungen weg und so weiter und so weiter. Das ist eine bestimmte Weise, also in der Rassismus Wissen über unsere Gesellschaft produziert und die dann irgendwie logisch wird, weil man dann in Form des Ressourcenmangels zum Beispiel denkt. Was das aber grundsätzlich dann nicht mehr erlaubt, wenn man sich auf die Argumentation einmal eingelassen hat und in diese Form des Wissens sozusagen eintritt, erlaubt es nicht mehr, ein ganz anderes Wissen zu etablieren, nämlich zu sagen, wieso, wir können doch mehr Häuser bauen, wir können die Mietstrukturen verändern und wir können einfach den Zugang zu Wohnraum verändern. Alle diese Themen werden durch diese Form der Wissensproduktion, die der Rassismus möglich macht, unmöglich gemacht. Aber genau dieses Wissen muss erneut etabliert werden. Mich selber haben solche Überlegungen dazu gebracht, eine relationale Theorie von Rassismus zu entwickeln, in der die Konjunkturen des Rassismus im Verhältnis zu sozialen Kämpfen bestimmt werden, ein Verständnis von Rassismus also zu erzielen, dass sich die Kämpfe des Rassismus zur Grundlage macht und nicht die durch den Rassismus produzierten Subjekte und damit auch die Geschichte der Migration neu zu verstehen. Man könnte diesen Weg, den ich eingeschritten habe, auch anders beschreiben, quasi von einer Erfindung der Rassen, also sozusagen diese Untersuchung zu machen, die ja auch sinnvoll ist, zu einer Beschreibung und Analyse der Erfindung des Rassismus. Dieser Weg führt über einige Fragen, die bis heute Relevanz haben und die, ich glaube, die auch wieder neu beantwortet werden müssen. Wie erlangt Rassismus überhaupt eine überzeugende Kraft? Wie werden darüber soziale Formationen, Communities, normative Verhaltensmuster konstruiert und institutionalisiert? Mit anderen Worten, wie wird Rassismus eine Denkweise, eine Weise, Wissen zu produzieren? Und dass ich diese Fragen erneut stelle und viele von uns, die sich hier auch zum Teil beantworten können, aber dass ich sie glaube, dass sie neu gestellt werden muss, liegt an der Beschreibung, die ich am Anfang gemacht habe, dass ich glaube, dass wir doch in einer neuen historischen Situation sind. In meiner eigenen Arbeit zum Verhältnis von Rassismus und Migration habe ich mich bemüht, diese soziohistorische Konkretisierung der Bedingungen der Migration und des Widerstands gegen Rassismus zu versuchen. Und dabei wollte ich drei Vorstellungen zu vermeiden, die Rassismus sozusagen tautologisch erklären. Also ich wollte nicht voraussetzen, dass in Deutschland ein rassistisches Einstellungspotenzial existierte, bevor es zu den Einwanderungsbewegungen kam. Und auch nicht behaupten, dass das Gastarbeitersystem den Rassismus erst hervorgebracht hat, also die Präsenz von Migranten. Schließlich wollte ich die Vorstellung einer ahistorischen Gegebenheit des Rassismus in Zweifel ziehen. Statt also den Rassismus vorauszusetzen und in einer historischen Untersuchung bloß noch aufzudecken, sollte es, und das habe ich mich bemüht zu tun, versucht, die Perspektive zu wechseln und zu untersuchen, welche Formen und Praktiken migrantischen Widerstands es gegeben hat, die diese wiederum zu einer Reorganisation des Rassismus beigetragen haben und wie sich in diesem Konflikt Rassismus überhaupt formiert. Wenn wir für einen weiteren Moment von einem zentralen Aspekt der Ausgrenzung sprechen, dann meinen wir, mit Rassismus häufig Ausgrenzung von Anerkennung, von Status, von Würde, von Rechten, von gesellschaftlichen Beziehungen und Aktivitäten. Und zwar auf zwei Ebenen, im Rahmen von Nationalstaaten und Institutionen und im Rahmen von sozialen Netzwerken. Wir müssen berücksichtigen, dass die für Dekaden privilegierte Form der Grenze der Gemeinschaft in Form des Nationalstaats sich verändert. Trotzdem gilt, Ausgrenzung meint keine Ausweisung nach außen, sondern ein Ausschluss nach innen. Voraussetzung für Prozesse der Ausgrenzung sind dabei eben die Bedingungen herzustellen, die es möglich machen, eine Gruppe auszuwählen und ihre Eigenschaften zuzusprechen, um sie darauf vorzubereiten, sie auszugrenzen. Erst dann ist es ja überhaupt nur möglich, sie von der Gemeinschaft zu trennen oder sie hervorzuheben, bis hin zu bestimmten Formen, die es historisch immer wieder gegeben hat und die deswegen auch Gefahr laufen, wiederholt zu werden, bis hin zum sozialen oder sogar physischen Tod. Das geschieht heute weltweit mit Migranten und Flüchtlingen, mit Opfern extremer Gewalt, aber auch mit Armen des Südens und im Norden, die häufig selber genauso eine Geschichte der Migration, der Flucht oder der Gewalt kennen. Die interne Ausschließung funktioniert umso mehr unter Bedingungen der Globalisierung, die kein Außen mehr kennt, auch wenn es durchaus Zonen der Vergessenheit gibt, in denen diese Gruppen temporär gehalten werden. Die Figur der internen Ausgrenzung verweist implizit auf verschiedene Modelle der Inklusion. In Europa heute steht das für eine Auseinandersetzung, die wirklich für den Anteil der Ausgeschlossenen eintreten, also von Inklusion sprechen, und jenen, die von Integration sprechen, aber damit die interne Ausschließung eigentlich reproduzieren und besiegeln. Und damit ist sozusagen der andere Aspekt des Rassismus, der sehr wichtig ist zu verstehen, dass diese Ausgrenzung, die zunächst wie eine räumliche erscheint und manchmal auch eine ist, nämlich in Form zum Beispiel der Abschiebung, dass das, wenn wir in der Logik der Globalisierung denken und in einer Logik sozusagen der Internität denken, dann bedeutet das, dass wir auf eine andere Weise über den internen Ausschluss nachdenken müssen, der für den Rassismus heute so konstitutiv ist. Die Frage der Integration umgekehrt möchte ich nicht anhand dieser räumlichen, sondern anhand einer zeitlichen Dimension deutlich machen und komme dann auch relativ bald zu einem Ende. Und zwar die zeitliche Dimension, um eben nicht von Integration in der aktuellen politischen Diskussion zu sprechen, sondern in Bezug auf die Geschichte und die Geschichtsschreibung der Migration in Europa. Wie wir wissen, ist in jedem Land und je nach Migrationsgruppe, gibt es eine andere Geschichte der Migration, und in vielen Ländern Europas beginnt diese Aufarbeitung der Geschichte der Migration auch erst in den letzten 10, 15 Jahren. Also das gilt zumindest für Deutschland. In Großbritannien ist es sicherlich anders, auch in Frankreich. Aber jedes Mal geht es darum, dabei auch um eine Integration in die Geschichtsschreibung. Die einfache Anerkennung der über Dekaden sublimierten Realität, dass Europa ein Kontinent der Einwanderung ist, eröffnet aber ein Feld und provoziert zugleich die Frage, wie kann eine migrantische Bevölkerung, wie kann Migration Teil von einer nationalen Historiografie oder einer Historiografie des europäischen Kontinents werden und damit Teil einer Gesellschaft? Ein Trend also, der die Bereiche des kollektiven Seins in der Welt berührt. Denn die Auseinandersetzungen darum, eine veränderte Vorstellung von Zugehörigkeit zu entwickeln, münden oft in bittere identitätsbasierte Auseinandersetzungen darüber, Forderungen an die Vergangenheit zu stellen, um Ansprüche an die Gegenwart zu erheben. Wer gehört zur Nation, wer gehört zu Europa, stehen dabei als Leitfragen weiterhin oben an. Ist es überraschend, dass diese Fragen just in dem Moment auftauchen, in dem mehr denn je Unsicherheit darüber existiert, was diese Nation und was dieses Europa heute unter postkolonialen Bedingungen noch ist? Auf welche Weise haben die heutigen Transformationen der Nationalstaaten in Europa sowie der ökonomische, technologische, gesellschaftliche, kulturelle und politische Wandel Auswirkungen auf unsere Erfahrungen in Zeit und Raum? In welchem Maße hat Migration zu diesem Wandel beigetragen? Welche Implikationen haben solche Veränderungen für die Weise, wie wir die Geschichte der Migration im Jetzt verstehen, und zwar sowohl als Frage der Forschung als auch im Sinne einer gesellschaftlichen Praxis? Wie wird Geschichte in diesem Kontext definiert und angewandt? Die Gegenwart mag ein Moment sein, in dem genau da ein Übergang existiert von einer Vergangenheit, in der diese Erzählung völlig sublimiert wurde, und einer, in der sie nötig gemacht wird, die aber eine Reihe von Konsequenzen bedeutet. Um es nochmal sehr deutlich zu machen, Migration ist sicherlich kein einheitliches Subjekt. Aber wenn man sich die Effekte der Migrationsbewegung, und zwar auch jener, die von der niedergelassenen Bevölkerung ausgeht, als politische begreifbar machen, dann müssen wir im besten und produktivsten Sinne von einem uneinheitlichen Subjekt ausgehen. Und das hat genau Konsequenzen dafür, wie diese Gruppe integriert werden kann, ob wir jetzt mein Beispiel der Geschichte sozusagen weiterverfolgen oder der Geschichtsschreibung oder der Bedingungen, unter denen Migranten hier leben. Ich finde, das Subjekt der Migration macht genau dieses Problem, nicht Teil einer Gesellschaft zu sein und nicht wirklich sein zu können, weil dafür Ausschließung sozusagen oder Ausgrenzung konstitutiv ist, und gleichzeitig Teil zu sein. Also diese Logik des internen Ausschlusses oder der internen Ausgrenzung macht sozusagen die Migration besonders deutlich. Und anstatt das in eine oder andere Richtung aufzulösen, glaube ich, muss man es genau so in dieser Logik weiterverfolgen und denken. Denn ich finde, es existiert eine Spannung zwischen der Möglichkeit der Einschreibung der Migrantinnen und Migranten in eine Gemeinschaft als Migrantinnen und Migranten, das ist natürlich eine Schwierigkeit, und also sowohl genealogisch wie auch geografisch und in diesem Sinne über Blut und Boden definiert, wenn man so will oder zugespitzt sagen kann, und der Tatsache, dass sie eine migrantische Gruppe zugleich auf so unterschiedliche Weise durch Geschichte und Geografie getrennt von Orten und Zeiten ist, von denen sie kommt. Mit anderen Worten, Migration und ihre Geschichte setzt sich räumlich und zeitlich so komplex zusammen, dass weder den Versuch, sie auf Fragen der Ethnizität und Herkunft zu reduzieren, noch ihre Geschichten einfach zu vervielfältigen, um so einer Festschreibung zu entgehen, nachgegeben werden kann. Vielmehr tritt die Spannung erneut deutlich hervor, wenn klar wird, dass es gerade im Fall der Migration einen Vorteil gibt, der die Widersprüche selbst enthält. Es geht um die Geschichte und Gegenwart eines nicht zu vereinheitlichen Subjekts, eher also einer Bewegung, der Bewegung der Migration. Es handelt sich dabei konzeptionell um einen Vorteil, der die Widersprüche zusammenfasst und wiederbelebt, der erst wahrgenommen werden muss und der gegen Heroisierung und Romantisierung der Migrantinnen und Migranten zum Tragen kommen kann. Dann erst nähern wir uns einer historischen Kontingenz, der Entstehung von bestimmten Subjektivierungen in diesem Prozess. Und wir können im Zeitalter der Begegnung, von der ich am Anfang sprach, und des Zusammenstoßes, also der Konflikte, sehr viel und sehr praktisch über die Teilung der Welt und das Teilen in der Welt verstehen. Und ich denke, und das ist mein letzter Satz, wir können dann damit beginnen, die Perspektive auf Migration zu verändern, indem wir die Perspektive der Migration einnehmen. Vielen Dank.
Vielen Dank, Frau Bojasiewicz, für diesen Vortrag. Wir haben jetzt etwas mehr als eine halbe Stunde Zeit für Diskussion, für Fragen, Bemerkungen, Wer möchte das Wort ergreifen? Jene nach Formen der Migration, die im Zusammenhang stehen, auch mit Tendenzen der Globalisierung. Sie haben das erwähnt. Soziale Ungleichheit ist etwas, was sich stärker abzeichnet. Und das schlägt ja durch auf bestimmte Migrationstypen, die jetzt so geschildert werden. Hier versuchen Länder im Standortwettbewerb eigentlich Human Capital zu akkumulieren. Sie machen über Brain Drain einen Brain Gain. Das heißt, sie versuchen eigentlich Leute anzuziehen, von denen sie profitieren können. Das ist dann Externalisierung von Ausbildungskosten. Da geht es darum, dass Länder wie die Schweiz enorm profitieren, wenn sie jetzt alle Informatiker irgendwie außen einkaufen. Andere haben sie ausgebildet. Das ist ja jetzt von den Bedingungen her eine völlig andere Sprache der Beschreibung des Problems. Man kann sagen, die Probleme, die in den Bedingungen stecken, sind ja völlig andere, wie wenn wir das jetzt vergleichen mit der Migration nach Südspanien, wo diese riesigen agrikulturellen Flächen bewirtschaftet werden mit Arbeitskräften, die ja vom legalen Status her ganz anders gestellt sind. Also wie würden Sie jetzt dieses Problem des, ganz einfach gesagt, Brain Gain, wie würden Sie das integrieren in Ihre Überlegungen, die ich für sehr spannend halte, natürlich insgesamt?
Naja, einerseits ist es ja so, dass es tatsächlich sich territorial so einfach gar nicht aufteilt, ne? Also auch Spanien ist dabei, bestimmte Arbeitskräfte sozusagen anziehen zu wollen, die sie für qualifiziert halten, weil es insgesamt eine europäische Strategie gibt. Also es gibt ja den Versuch, die sogenannte Blue Card jetzt auf europäischer Ebene vergleichbar mit der Green Card einzusetzen. Gleichzeitig ist klar, dass wie in anderen europäischen Ländern, aber nicht nur dort, wie zum Beispiel in Großbritannien, dass es sich nicht nur um qualifizierte Einwanderung handelt und auch nicht nur handeln soll, weil es einen extremen Bedarf an unqualifizierter Arbeitskraft gibt und wie man, ich glaube, historisch auch zeigen kann, auch es nicht so ist, dass undokumentierte Migration unerwünscht ist, sondern natürlich auch in bestimmten Sektoren des Arbeitsmarkts durchaus immer wieder Verwendung findet und glaube ich, deswegen auch gewünscht ist. Was interessant insgesamt daran ist, ist, wenn man sich das historisch betrachtet, dann ist die, also erstmal ist es ja das, also ist dieser Brain-Gain-Versuch ja zunächst einmal eine Wunschvorstellung. Also das hat sich so noch nicht umgesetzt und ich glaube, in fast keinem europäischen Land hat sich das so umgesetzt und es ist natürlich auch im Grunde ein wahnsinniges Unternehmen, weil es bedeutet im Grunde planwirtschaftliche Kontrolle des Arbeitsmarktes, zu gucken, an welchen Stellen wo Arbeitskräftebedarf besteht, danach die Migration zu regulieren und an bestimmten Stellen auch bestimmten Stellen wieder auszuspeisen. Das ist, möchte ich erst noch mal sehen, wie das klappt, weil historisch hat es bisher nicht funktioniert, muss man sagen. Aber es findet in einer historischen Situation statt, von der ich glaube, dass es sehr wichtig ist zu verstehen, nämlich in der wir in Europa eigentlich in einer Situation sind, in der es fast unmöglich ist, legal einzuwandern. Also in manchen Ländern geht es, aber dann eben nur auch aus bestimmten Ländern. Das ist dann immer sehr komplex aufgrund der Geschichte Europas und ihrer Migrationsverhältnisse. Aber das entscheidende Moment ist tatsächlich der Versuch, diese Situation, in der Migration weiter stattfindet, aber eigentlich nicht stattfinden soll, wieder unter staatliche Kontrolle zu bringen oder zumindest unter kontinentale. Und diese kontinentale Kontrolle bedeutet gleichzeitig natürlich eine Reihe von Konflikten auf der europäischen Ebene zwischen Staaten. Welche Staaten zum Beispiel sind an der Peripherie? Durch welche Staaten müssen Migranten durch, um zu anderen zu kommen? Und damit auch der Versuch Europas, sich so eine Art Cordon sanitaire zu bauen und um sozusagen weit über die Grenzen des europäischen europäischen oder der, des Territoriums der Europäischen Union auf Länder aus einzuwirken, wie Libyen zum Beispiel, die Ukraine, die früheren Länder Jugoslawiens, auf die Türkei, dort eine Migrationspolitik institutionalisieren, die es möglich macht, dass diese Länder im Namen der EU im Grunde ihre Migrationspolitik abwickeln und bestimmte Migranten von vornherein stoppen und andere im Grunde weiterführen. Insofern ist es immer, also auch hier wieder die Metapher des Teilens, ne, ist es sozusagen immer, ist es so eine Art Kreuzung, an der entschieden wird, in welche Richtung es weitergeht an den Grenzen. Aber ich glaube, das Entscheidende, was zu verstehen ist, ist wirklich, dass im Grunde wir in einer Situation sind, in der Migration außer staatlicher Kontrolle geraten ist und in der versucht wird, über solche Politiken diese Migrationsbewegung wieder unter Kontrolle zu bringen. Und zwar in einer Situation, in der seit vielen Jahren, ich glaube seit mindestens einer Dekade, seit der Bericht der UNO dazu erschienen ist, es deutlich ist, dass es demografische Probleme in Europa geben wird und dass Migration eigentlich etwas ist, was gewünscht werden muss. Natürlich gibt es aber weiterhin sehr starke und in allen europäischen Ländern jetzt beobachtbare nationalistische und rechte und rechtsextreme Tendenzen, die versuchen, weiterhin zu verhindern. Also die weiterhin mit sehr alten Vorstellungen des Rassismus operieren.
Könntest du etwas sagen zur Schnittstelle von Geschlecht und Migration und vielleicht wie die sich aktuell verändert? Du hast das Beispiel erwähnt von Alice Schwarz, und ich finde auch hier das Zusammenspiel von Ausgrenzung und Integration sehr interessant, weil ja sie sehr lange eine sehr verpönte Figur war, zumal im Mainstream, und jetzt, da sie ja eine gewissen Islamophobie das Wort redet und eben diese Argumente bringt, von wegen, dass es eben wichtig ist, muslimische Frauen sozusagen vor der eigenen Kultur zu schützen, wird sie plötzlich zu einer Person, die überall eingeladen wird, die eben Mainstream-fähig wird. Und da wird ja sozusagen Geschlecht und Migration auf eine ganz spezifische Weise gegeneinander ausgespielt. Mhm. Und es würde mich interessieren, wie du sozusagen zeitdiagnostisch das einschätzt.
Also ich glaube, man kann, also ich finde, das spricht sehr viel für das, was ich versucht habe in meinem Vortrag zu sagen, nämlich, dass bestimmte Diskurse gerade so die Seiten wechseln, ne? Also bestimmte feministische, aber auch antirassistische Inhalte plötzlich von Leuten verwendet werden, die damit Ziele verfolgen, die mit einem bestimmten linken oder mit einem linken Antirassismus oder Feminismus nicht sehr viel zu tun haben. Und das passiert gerade bei Alice Schwarzer. Und das passiert natürlich nicht nur auf der Seite bestimmter emanzipatorischer Bewegungen. Also das muss man schon auch dazu sagen, denke ich. Es ist im Moment ein sehr komplexes Verhältnis, was da gerade passiert. Bei Alice Schwarzer ist es nicht so überraschend, weil schon in den 70er Jahren, das haben eine Reihe von Forschungen dazu gezeigt, in der Emma eben schon im Grunde rassistische Diskussionen über Migranten gelaufen waren und vor allen Dingen migrantische Männer sehr häufig dort als Machos rezipiert wurden und es eben da so eine gewisse Tradition gibt. Aber gleichzeitig ist klar, dass bestimmte feministische sozusagen Inhalte jetzt in einem antimuslimischen Diskurs eingespeist werden, der selber eben genau eine bestimmte Form der Stereotypisierung enthält, der im Detail tatsächlich so ist, dass man wirklich sagen muss, naja, es ist ein rechter Diskurs, und das wäre das, was ich in die Diskussion einfordern würde, einzuführen, weil tatsächlich gab es ja auch innerhalb, also was sozusagen, was bestimmte Sexismen innerhalb migrantischer Communities angibt, gibt es ja eine lange Tradition, auch die auf Alice Schwarzer sich beziehen könnte, nämlich die Tradition von Migrantinnen, die sehr lange über Gewalt in Familien gesprochen haben, aber damit, und das ist das Entscheidende, was solche feministische Argumente nie berücksichtigen, die Bedingungen, unter denen migrantische Frauen in den Gesellschaften leben, eben nie thematisieren. Aber es wäre natürlich eine Möglichkeit, wollte man wirklich feministisch argumentieren, müsste man natürlich auch herausstellen, dass die Bedingungen, unter denen Frauen sich gegen Gewalt in Familien und in Communities zur Wehr setzen können, völlig andere sind als für Frauen, die jeweilige Staatsbürgerschaft des Landes haben. Das bedeutet, dass wenn man sich zum Beispiel in einer bestimmten Situation zur Wehr setzt, es auch zur Folge hat, weil man kein unabhängiges Aufenthaltsrecht hat, dass man abgeschoben wird. Wenn es zu einer Verurteilung des Mannes kommt. Das sind alles total komplizierte Fragen und natürlich müssen die Formen der Gewalt thematisiert werden, wie sie überall thematisiert werden müssen, wenn es um Sexismus geht. Aber man muss natürlich jeweils spezifisch diese Bedingungen thematisieren und ich glaube, dass es da Traditionen innerhalb des Feminismus gibt und genau die gehen unter und das ist das Problem. Und sehr ähnlich verhält es sich zum Beispiel mit einem ganz anderen Beispiel, das vor ein paar Jahren noch viel populärer war, wo es um die Ausbeutung von Migrantinnen in der Sexarbeit ging und wo auch ein bestimmter feministischer Diskurs dazu geführt hat, dass Migrantinnen, die in der Sexarbeit tätig sind, viktimisiert werden. Also immer als Opfer von Menschenhandel dargestellt werden. Jetzt hat eine Reihe von sehr interessanten feministischen Forschungsarbeiten zur Migration gezeigt, dass häufig Frauen sehr klar wissen, unter welchen Bedingungen sie zum Beispiel in Europa arbeiten werden, nämlich in der Sexarbeit, dass aber die Bedingungen der Migrationsgesetze ihnen das aber zum Beispiel häufig zur einzigen Möglichkeit machen, nach Europa zu kommen, was ihr primäres Ziel ist, für das sie dann in Kauf nehmen, jahrelang so zu arbeiten und dann irgendwie hoffen, daraus den Absprung zu schaffen. Das ist eine ganz andere Rezeption dieses Diskurses und skandalisiert damit auch nicht insgesamt die Migration, die dann eben unter dieser kriminalisierten Form, nämlich des Menschenhandels, gedacht wird. Ich glaube,
Ich habe zwei Fragen. Das eine knüpft an Ihre These an, Migration ist eigentlich kein Problem. Und die Frage ist, könnten Sie ein bisschen mehr sagen zum Verhältnis Migration-Sozialstaat? Ist also ungesteuerte Migration gebunden an die Abwesenheit des Sozialstaats oder verkraftet jeder Sozialstaat jedes Maß an Migration? Das ist die eine Frage. Die andere Frage ist zu einem Grundbegriff, nämlich Migration. Mir scheint, der Begriff ist er gebunden an den Begriff des Bürgerrechts, sodass Migration die Bewegung von Einwanderern ist, also denjenigen, die keinen Bürgerrechtsstatus haben. Jetzt sagen Sie aber, Migration ist im Grunde die Infrastruktur der globalisierten kapitalistischen Gesellschaftsformation. Warum ersetzen Sie nicht ersetzen Sie den Begriff Migration durch den Begriff soziale Mobilität? Soziale Mobilität ist die Veränderung von sozialen Statuspositionen. Der Vorzug wäre, es gibt zwar dann soziale Mobilität, aber die Mitglieder, also die Menge derer, die soziale Mobilität haben, die ist nicht askriptiv charakterisiert. Soziale Mobilität ist hoch und runter. Man kann ja nicht sagen, der Migrant ist durch diese askriptiven Merkmale charakterisiert. Das wäre also eine Frage, warum Sie nicht den Begriff der Migration durch den Begriff der sozialen Mobilität ersetzen. Mhm. Und dann wäre natürlich jeder Statusverlust auch eine Form vielleicht von Rassismus. Also das sind die zwei Fragen.
Zu der ersten Frage zum Verhältnis von Migration und Sozialstaat ist natürlich eine sehr, sehr wichtige Frage. Ich würde jetzt mal versuchen, die Perspektive kurz zu verändern, um etwas deutlich zu machen, weil ich glaube, dass wenn man sich zum Beispiel die Einführung der Migrationsgebung in Großbritannien eingibt, das so ein bestimmtes Punktesystem enthält, nachdem bestimmte Gruppen von Migranten unter bestimmten Bedingungen einwandern können und dann bestimmte Privilegien haben oder nicht haben und für eine bestimmte Zeit einwandern können und nicht, dass das zum Beispiel, und das ist ja im Grunde etwas, was in sehr vielen europäischen Staaten diskutiert wird und auch mit dieser Blue Card einhergeht, dass das enorme Konsequenzen für den Sozialstaat in Europa haben wird. Und zwar, weil unter anderem dabei ja auch Modelle angedacht werden, wie zum Beispiel jemand kommt, arbeitet für die Jahre X und muss dann wieder Europa verlassen. Das bedeutet auch nur eine gewisse Zahlung in die Sozialsysteme in Europa und zum Teil bis zu dem Punkt, dass ein Teil des Lohnes erst Zugang findet, wenn man zurückgekehrt ist. Ja? Das hat enorme Konsequenzen für den Sozialstaat, aber eben in einer ganz anderen Weise, als Sie eben problematisiert haben, was natürlich auch sozusagen ein Punkt ist, der wichtig ist. Im Grunde kann man sagen, historisch glaube ich, haben die meisten Sozialstaaten in Europa, zumindest in den großen Einwanderungsländern, enorm von Migration profitiert, weil Migranten meistens erst nach Abschluss ihrer Bildung, solange sie auch gewesen sein mag, nach Europa gekommen sind und dann sozusagen bestimmte Kosten damit schon verloren gegangen sind, dann häufig eingezahlt haben und die Länder wiederum verlassen haben. Manchmal, wie zum Beispiel in den 80er Jahren in Deutschland, mit der sogenannten Rückkehrprämie, die gleichzeitig, und das wurde öffentlich nicht so häufig gesagt, damit zusammenhängt, dass sie auf ihre Einzahlung in die Pensionskasse verzichten sollten. Insofern auch da wieder eigentlich, glaube ich, eher ein Zugewinn. Und ich kenne mich jetzt da im Konkreten nicht aus, also an dem, was sozusagen, ich kann jetzt nicht Zahlen konkret nennen, die sozusagen da so eine Kosten-Nutzen-Rechnung aufmachen würden, aber ich würde sozusagen in Kenntnis der historischen Entwicklung eher davon ausgehen, dass es ein Profitunternehmen gewesen ist und glaube, dass dass wir im Moment konfrontiert sind mit der gewissen Auflösung sozialstaatlicher Standards, sehr wenig mit Migration zu tun hat, sondern eben mit genau diesen Formen, die dann häufig einfach als Globalisierung bezeichnet werden. Die andere Frage, wenn ich es ganz kurz sagen darf, warum ersetze ich nicht Migration durch soziale Mobilität? Es gibt gerade in der Ethnologie und in der Anthropologie ein Versuch, genau das zu tun, das ist der Mobility Turn. Und eben sozusagen das ist sehr attraktiv, denke ich, weil man da auf eine sehr breite Weise über bestimmte Formen der Mobilität nachdenken kann und eben nicht die Migration exklusiv betrachten muss. Das finde ich sehr attraktiv, hat aber genau das Problem, was mit jeder Form der allgemeineren Kategorisierung zu tun hat, auch mit zum Beispiel, wenn man nicht mehr von Rassismus, sondern von Ausgrenzung redet, was immer auch ein Element davon ist, dass man sich dann häufig bei der Theoretisierung oder bei dem Verständnis davon in Bereiche gibt, wo man die Spezifizität nicht mehr richtig thematisieren kann. Und das war das, was ich versucht habe am Anfang zu sagen. Die Diskussion, die wir gerade in Berlin führen, handelt genau um diese Polarisierung, nämlich zu sagen, okay, dann entmigrantisieren wir eben alles und reden nur noch von Mobilität. Und das schließt dann aber auch zum Beispiel, also gerade wenn es um Migration geht, die Mobilität von Ideen, die Mobilität von Waren und so weiter ein. Damit geht aber eine bestimmte Spezifik verloren. Und oder Sie müssten noch mal erklären, wie Sie das meinen, wie das dann wieder reingeht, die zum Beispiel eben die Bürgerrechte oder die Verweigerung von Bürgerrechten und den Rassismus als konstitutive Erfahrung von Migration in Europa kenntlich machen würde.
Ich habe eine Frage zu den historischen Ansätzen, die Sie präsentiert haben. Ist es, oder Sie sprachen von postkolonialen Migration und von Europäisierung, von kapitalistischen Zusammenhängen, die Migration bedingt hätten. Schließt das aus, dass aus religiösen Gründen Migration möglich ist? Oder ist nicht eine postkoloniale Sichtweise auch zugleich eine etatistische Sichtweise oder sogar eine nationalgeschichtliche Sichtweise?
Ich glaube, die Frage enthält sehr viele Voraussetzungen, die ich jetzt natürlich nur vermuten kann. Und deswegen weiß ich nicht genau, ob ich sie richtig beantworten werde, sonst müsste man sie einfach wirklich nochmal präzisieren. Und es sind ja, glaube ich, auch es sind ja viele Fragen, die damit verbunden sind. Also, wenn ich das richtig verstehe, wäre sozusagen eine postkoloniale Geschichtsschreibung für die, für das Verständnis heute eine nationalstaatlich dierte, weil die postkolonialen Kämpfe meistens in bestimmten endeten in bestimmten nationalstaatlichen Projekten. Ist das richtig? Ist das die Interpretation der Frage? Ja. Na gut, also ich meine, ja und nein, weil natürlich, also das ist natürlich jetzt etwas, was man sich im Detail angucken muss. Eine Reihe der postkolonialen Bewegungen waren ja Bewegungen, die zum Teil auf nationale Befreiungsprojekte zielten, andere wiederum nicht. Aber was ja gleichzeitig in der ganzen Diskussion um Postkolonialismus Teil der Kritik wurde. Also gerade die Tradition des Postkolonialismus, die aus Indien kommt, hat genau das zum Thema gemacht, nämlich die Bedingungen, unter denen dann ein nationales Projekt Indiens formuliert wurde und welche anderen Bewegungen dabei aus der Geschichtsschreibung rausgefallen sind. Insofern könnte man ja sagen, man kann aus dieser postkolonialen Debatte über eine Kritik des Nationalismus sehr viel lernen und könnte diese wiederum könnte daraus lernen, um zu verstehen, wie man eine Historisierung der Migration in Europa machen würde. Ich würde sagen, ich habe das getan, deswegen kenne ich mich so ein bisschen damit aus. Ich glaube, es gibt da immer die Ambivalenz zu verstehen, dass zu einem bestimmten historischen Zeitpunkt eine nationale Befreiung als etwas Emanzipatives schien und wir im Moment in einer Situation sind, in der dieses Projekt zu Recht natürlich auch kritisiert wurde, vor allen Dingen aufgrund der Resultate und Effekte, die es erzielt hat, und eine Situation, in der, glaube ich, ganz neu nochmal darüber nachgedacht werden muss, was eigentlich postkoloniale Theorie heute sein kann, genau im Zuge dieses Zeitalter, das ich versucht habe, als das Zeitalter der Begegnung zu formulieren. Das bedeutet nämlich auch, dass man bestimmte Projekte, die im genuinen Sinne Teil der historischen Erfahrung des Postkolonialismus sind, neu reflektieren muss und auch neue Projekte starten muss darüber. Ich weiß nicht, ob das die Frage genug beantwortet. Die Frage nach der Religion, Ist Religion eine Motivation zur Migration? War das die Frage? Ja, das stimmt. Ich habe sozusagen nicht über ich habe nicht die Frage des Säkularismus und der Religion thematisiert. Ich könnte das tun, aber das würde mich jetzt wirklich in einen anderen Vortrag führen. Ich finde, das ist eine sehr, sehr interessante Frage. Wenn man sie sich historisch anguckt, dann kann man sehen, dass in der Zeit, in der Europa, also das ist jetzt nur ein Satz dazu, mehr kann ich dazu jetzt wirklich nicht sagen, aber in der Zeit, in der Europa sich versucht hat, eine säkulare Struktur zu geben, zugleich in die Viertel der Armen, die Missionare gegangen sind, um die Armen eben zu missionieren zum Christentum, und gleichzeitig der Kolonialismus, der missionarische Kolonialismus stark war. Dieses Verhältnis, das gleichzeitig stattfand, ist, glaube ich, etwas, was ignoriert wird, wenn heutzutage über die grundlegende säkulare Struktur Europas und die fehlende säkularen Strukturen in anderen Ländern geredet wird. Also, und dabei kommt dann häufig auch noch die unglaubliche Unkenntnis zutage, dass Leute davon ausgehen, dass in der Türkei, keine Ahnung, ein muslimisches Regime aber das müssen wir jetzt nicht, diese ganze Debatte müssen wir jetzt nicht eröffnen. Aber dass es in der Türkei einen säkularen Staat gibt seit vielen, vielen Dekaden, ist ja dann doch für die meisten bekannt. Aber gleichzeitig wird in der Diskussion das so aufgeladen, als gäbe es diese Tradition in den Ländern des Südens nicht und hätte sie nicht gegeben. Aber da, ich glaube, das hat sehr viel mit historischem Vergessen zu tun.
Ich hätte dazu anschließend noch mal eine Verständnisnachfrage, was die Begriffe angeht.
Ja.
Also sprechen Sie von Migration nur nach dem formalen Ende der Kolonialreiche, also sozusagen unter Bedingungen von postkolonialer Weltordnung, oder würden Sie sagen, dass es Migration auch unter Bedingungen der Kolonialreiche gegeben hat in den Imperien? Dann war es vielleicht nicht an eine Veränderung von Staatsbürgerschaft oder so gekoppelt, sondern dass sich der Charakter von Migration einfach noch mal ändert.
Auf jeden Fall.
Mit der Dekolonisation?
Ja, also es wäre ein Missverständnis, wenn ich habe jetzt nicht versucht, Migration, also ich könnte natürlich jetzt über die verschiedenen Phasen historischer Migrationsbewegungen schreiben, also unter dem Kolonialismus, der Industrialisierung und so weiter. Das sind natürlich ganz andere. Was ich versucht habe, ist wirklich die Zeit, die mit dem Beginn der postkolonialen Phase, in dieser Zeit Migration zu denken. Und diese Zeit ist natürlich geprägt durch Nationalstaaten, durch eine bestimmte Kontrolle von Bevölkerung, sei es durch die Einführung von einer bestimmten Funktion von Grenzen, die sich heute verändert, die Einführung von Pässen, die Einführung von Einwohnermeldedaten, von Geburtsdaten und so weiter, was ja eine unglaubliche Relevanz hat, dafür zu verstehen, wie Migration versucht wird zu kontrollieren. Aber auf keinen Fall. Also ich bin mir jetzt schon bewusst, dass Migration so immer existiert hat. Aber unter bestimmten Bedingungen muss man sie doch neu qualifizieren, denke ich.
Vielen Dank für das breite Feld, das du aufgemacht hast, und die Zusammenhänge, die dabei eben auch sichtbar wurden. Ich möchte nochmals auf die These zurückkommen, dass einstmal kritische Diskurse sozusagen okkupiert worden sind und auch instrumentalisiert, also Beispiel Alice Schwarzer. Und da nochmal fragen, wir erleben ja gleichzeitig auch einen Backlash in Bezug auf den Feminismus. Also wie verhält sich das nun mit Mainstream und Machtverhältnissen?
Ich bin nicht sicher, ob ich jetzt noch mehr dazu sagen kann, als das, was ich, oder mehr dazu sagen sollte, als das, was ich schon dazu gesagt habe. Ich glaube, dass es ein bisschen dem Feminismus oder dem Verständnis von Sexismus so geht wie dem Rassismus, dass er sich nämlich unter den Bedingungen heute sozusagen neu verfassen und konstituieren muss, weil genau die Erfahrung gemacht wurde, dass bestimmte Begriffe kooptiert wurden. Was ich versucht habe, am Begriff des Rassismus deutlich zu machen, ist, dass ich glaube, dass es auch mit einem bestimmten Erfolg zu tun hat. Also, dass man das nicht nur einfach als Instrumentalisierung oder Integration dieser Diskurse oder ihre Kooptation sehen muss, sondern dass darin auch ein bestimmter Erfolg liegt, bestimmte Sachen durchgesetzt zu haben oder dass es sich neu konfiguriert, ist etwas, was historisch natürlich immer wieder passiert und was dann eben eine bestimmte Entgegnung erfordert. Und die muss eben organisiert werden, und ich denke, sie wird auch immer wieder organisiert. Und da gibt es Möglichkeiten, sich auf historische Erfahrungen zu berufen und diese wieder erneut öffentlich und populär und diskutierbar zu machen. Und es gibt natürlich gleichzeitig eine Situation, die, glaube ich, eine neue ist, unter denen auch neu über bestimmte Fragen des Feminismus nachgedacht werden muss, nämlich im Verhältnis zum Beispiel zu Rassismus oder im Verhältnis zu Migration.
Also ich bin einer von diesen Migranten, über die jetzt gesprochen wird. Und meine Geschichte, würde ich meinen, passt nicht zu dieser Netzwerkstheorie, nämlich und auch die Geschichte meines Onkels, der in Deutschland lebte und dort starb, passt nicht so richtig zu der Netzwerktheorie. Erstens das. Und zweitens würde ich mal gerne wissen wollen, ob es nicht eine Diskussion möglich ist über Migration, ohne dass man gleichzeitig irgendwie über Rassismus reden muss. Ob das möglich wäre, genau. Danke.
Also ich glaube, ich habe versucht, relativ deutlich zu machen, dass gerade den Rassismusbegriff in diesem Sinne abzugrenzen von der Präsenz von Migranten, also eher auch deutlich zu machen, dass der Rassismus zunächst immer etwas tun muss, bevor er sozusagen funktional werden kann, nämlich sein Objekt zu erfinden. Ich glaube, Aber also meine Intuition ist immer umgekehrt. Ich glaube, dass wir tatsächlich immer über Rassismus reden müssen, in den Fällen, in denen er existiert. Denn wenn wir nicht darüber reden, reden wir nicht über die Verhältnisse, unter denen wir auch leben müssen und unter denen wir zu leiden haben. Aber es ist auch wiederum Teil der Polarisierung, von der ich versucht habe, am Anfang zu sprechen, nämlich zu sagen, okay, dann entmigrantisieren wir alles. Und das hat eben auch dann manchmal zur Auswirkung, dass wir dann eben nicht mehr über Rassismus sprechen können. Ich glaube, dass es sich lohnt, bis zu einem bestimmten Punkt an diese Grenze zu gehen und zu überlegen, was damit verloren geht, wenn man das tut, wenn man das wagt, nur über Migration zu reden und so zu tun, als gäbe es keinen Rassismus. Ich glaube, man kommt an eine Grenze und an dem Punkt muss man sagen, nee, dann muss man tatsächlich wieder über Rassismus reden, weil es die Bedingung ist, unter der Migration heutzutage nach Europa stattfindet. Okay. Und in der Migranten leben.
Ja, herzlichen Dank. Ich habe eine andere Frage, die vielleicht ein bisschen anschließt daran. Ich bin nicht ganz sicher, inwiefern der Begriff des Migranten oder der Migration nicht sehr normativ aufgeladen ist, im Sinne von, dass sich eben Migranten auch als Marktteilnehmer verhalten und migrieren und damit auch erfolgreich sein können. Ob das nicht zu einseitig gefärbt ist für eine wissenschaftliche Perspektive.
Kann ich nochmal nach? Also bei mir ist das nicht ganz klar.
Nun, die größte Migrantengruppe, die wir in der Schweiz haben, sind Deutsche.
Ja.
Und ich weiß nicht, ob die unter ihre Kategorie von Migranten fallen.
Ich würde sagen, ja.
Ich würde.
Entschuldigung. Darf ich was dazu sagen? Entschuldigung. Natürlich. Also ich fühle mich jetzt irgendwie so direkt angesprochen.
Aber vielleicht mit unter Bezug auf das, was ich schon gesagt habe. Das wäre ganz toll, weil ich habe es schon erwähnt.
Das war jetzt irgendwie so übermannt gewissermaßen. Also erstmal vielleicht um direkt einzudringen. Ich meine, wenn wir jetzt auch hier die Perspektive der Migration mal einnehmen würden, gewissermaßen davon auszugehen, dass auch in der Schweiz der Normalzustand, einfach der Ist-Zustand Migration ist. Und sich erstmal einfach mal eine Sekunde Halt macht, vielleicht auch sich klarzumachen, was für eine unglaubliche Spannung dabei ist, auf der einen Seite einen so einen banalen Befund zu haben und auf der anderen Seite gewissermaßen einen so unglaublich schwer einzunehmenden Punkt zu haben, was sich jetzt auch in den Fragen gezeigt hat, zum Beispiel die Frage irgendwie, wie viel Sozialstaat, irgendwie, wie hat der Sozialstaat davon profitiert? Ich meine, man könnte wirklich es genau umgekehrt sehen, genau die Geschichte genau andersrum erzählen und sehen, wie ist es ohne Migration nicht möglich gewesen, wie du das gesagt hast. Aber jetzt auf die Deutschen nochmal zu kommen. Ich finde, also auf eine Art wird die Geschichte komplizierter, bin ich Migrant oder nicht. Also erstmal bin ich ein Deutscher mit, was weiß ich, Vater Migrationsgeschichte in Deutschland. Grundsätzlich in Deutschland immer als Ausländer angesehen. Ich komme hier hin, werde in den letzten 4 Jahren zum Deutschen. Das nehme ich der Schweiz in einer gewissen Hinsicht auch übel, dass ich zum Schweizer, zum Deutscher geworden bin. Und muss sagen, dass ich am Anfang darüber gelacht habe und mich auch gefreut habe, dass meine biodeutschen Kollegen gewissermaßen mal am Leibe erfahren können, was es heißt, von kleinen Ressentiments im Alltag bis de facto institutionellen Problemen mal zu erleben, was es heißt, als Migrant irgendwo hinzukommen und Rassismus, strukturellen Rassismus zu erleben. Aber gleichzeitig muss ich sagen, bin ich jetzt an dem Punkt, wo ich sage, irgendwie, es gilt vielleicht gerade auch aus dieser, was weiß ich, dritten Generation, jetzt auch in der Schweiz, Deutschen oder wie auch immer, die Frage zu stellen, inwiefern man nicht doch wirklich über Rassismus hier reden muss. Also inwiefern ist es nicht wichtig, gerade vielleicht auch aus einer meinetwegen einer etwas besser gestellten Position mit Arbeitsvertrag an der ETH und so weiter, nochmal es zu wagen, vielleicht weniger zu wagen als andere, zu sagen, Moment mal, hier geht es nicht einfach nur um Ausländerfeindlichkeit, sondern es ist eine Haltung, weil das wäre eine Haltung, die kann man haben, die kann man nicht haben. Rassismus verstanden als ein gesellschaftliches System, was Differenzen erzeugt, wo Leuten Stellen zugewiesen werden in der Gesellschaft. Wenn man es so versteht, wenn man sagt, über Rassismus reden heißt so über Rassismus reden, dann ist es relevant. Und ich war Anfang des Jahres sehr überrascht darüber, wie der Begriff des Rassismus in der öffentlichen Debatte in der Schweiz wirklich hinweggefegt worden ist, als er aufgekommen ist. Von links nach rechts, von oben nach unten. Und ich finde, das ist immer ein untrügliches Zeichen, dass man hier mal eine Position einnehmen sollte, die sehr produktiv ist. Das ist nämlich meistens ein Zeichen, dass es produktiv ist, dies zu tun. Und in dem Sinne würde ich das jetzt mal einfach zu Herzen nehmen und sagen, ja, vielleicht sollte man eine Perspektive der Migration aus Deutschland in der Schweiz nochmal anders stark machen. Das würde ich jetzt hier lernen wollen aus der Veranstaltung. Vielleicht dann deswegen auch über
über die Fragen und Möglichkeiten und Bedingungen von Rassismus streiten zu wollen. Das ist ein bisschen chaotisch gewesen, aber das war vielleicht, weil mich das jetzt so direkt betroffen hat. Entschuldigung.
Ich habe ein Mikrofon. Naja, ich würde auch gerne noch mal ganz kurz, ja, oder ich meine, ich beantworte auch gerne noch andere Fragen, aber ich würde gerne noch mal kurz was dazu sagen. Also tatsächlich würde ich nicht in allen Fällen Migration und Rassismus zusammendenken, aber die Migration von Deutschland in die Schweiz ist natürlich eine Migration. Also sowohl, also ich meine, selbst bis in die konservativste und klassische Migrationsforschung ist es Migration, weil es das Überschreiten einer internationalen Grenze bedeutet. Das ist die einfache Definition der Migration in der Migrationsforschung. Dazu kommt aber natürlich auch, dass es sich um die Freisetzung von Arbeitskräften handelt und die sozialdemokratische Form des Formulierens ist zu sagen, die Suche nach Arbeitsplätzen. Ob wo und an welcher Stelle Rassismus da reinkommt, gilt dann jeweils spezifisch zu definieren. Und ich glaube, der Rassismus macht da eine bestimmte Arbeit, indem er bestimmte soziale Gruppen historisch eben überhaupt erst entdeckt und definiert, um sie im Grunde dafür vorzubereiten, in eine soziale Situation zu geraten, in der es möglich ist, von Prozessen der Ausgrenzung zu sprechen. Das trifft historisch natürlich keineswegs auf alle Migrantengruppen in jeder Situation und in jeder Erfahrung der Migration zu. Das wäre Quatsch anzunehmen. Umgekehrt muss man sagen, es gibt Rassismus auch ohne Migration. Das ist ganz wichtig. Also historisch ist der Antisemitismus natürlich eine Form des Rassismus, der nicht zwangsläufig mit einer konkreten Migrationserfahrung zu tun hat. Und deswegen habe ich auch versucht zu sagen, man kann das eine mit dem anderen nicht zusammenstellen. Man muss es jeweils konkret definieren. Aber es spricht sehr viel dafür, dieses Verhältnis heute in Europa zu bestimmen. Nur muss man das natürlich sehr genau tun und es trifft nicht jede soziale Gruppe. Und das muss man sich dann eben genau angucken. Ich glaube, dass es aber immer schwieriger wird. Und ich glaube, ich kann das jetzt nicht beurteilen, was Kian gesagt hat, aber natürlich kann es sein, dass es zu einer Situation, also wenn er von strukturellem Rassismus gegenüber Deutschen spricht, kann man das genau so untersuchen. Und die Migration von Ostdeutschland nach Österreich in den letzten Jahren ist ja unter dieser Fragestellung auch bereits untersucht worden und hat ja zum Teil auch zu rassistischen Kampagnen gegen diese Arbeitsmigranten geführt. Also gerade in der Tourismusbranche.
Kurz noch erwähnen, dass wir in 2 Wochen Christoph Mehnke von der Goethe-Universität Frankfurt am Main hier haben werden. Er spricht zum knappen, konzisen Titel Rechte fordern. Michael Hampe von der ETH wird die Veranstaltung moderieren. Dann bleibt mir jetzt noch Ihnen, Manuela Bojaciew, ganz herzlich zu danken für den Vortrag, Ihnen auch für die Fragen, die doch gezeigt haben, es gibt Diskussionsbedarf, es ist längst nicht alles geklärt, obwohl wir hier wahrscheinlich eine sehr gute Anregung bekamen, wie wir dieses Problem weiter denken, weiter angehen könnten. Also herzlichen Dank und ich wünsche allen einen schönen Abend und dann gute 2 Wochen, bis wir uns hoffentlich hier wiedersehen.
Ich danke auch und danke für die Fragen.